Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz im Studio. Guten Tag. Der Büchermarkt heute mit drei Romanen, die alle um Geheimnisse kreisen. Der Schweizer Schriftsteller Willy Vautrin zeichnet in Ein Irokese am Genfer See die Lebensgeschichte des Irokesenhäuptlings Descahé und seinen mysteriösen Tod nach. In Lästige Liebe, dem neu aufgelegten Debüt von Elena Ferrante, geht es um ungesicherte Identitäten. Und zuerst beschäftigen wir uns mit dem neuen Spionageroman von Kate Atkinson. Atkinson, 1951 in York geboren, ist eine der bekanntesten britischen Autorinnen. Ihre Krimireihe um den heruntergekommenen Privatdetektiv Jackson Brodie wurde und wird auf der ganzen Welt gelesen. In Atkinsons Romanen stehen Frauenfiguren im Mittelpunkt, selbst wenn die Hauptfigur scheinbar ein Mann ist. Es geht ihr immer um die weibliche Perspektive – auf Männer, auf Politik, auf die Welt. Ihre Romane sind aber alles andere als seichte Frauenliteratur, sondern scharfsinnige, ironische Gesellschaftsanalysen. Ihr neuer Roman, Deckname Flamingo, ist also ein Agentenroman, ja, aber auch weit mehr. Kirsten Reimers über das neue Buch und das Werk von Kate Atkinson.
Die Romane von Kate Atkinson werden im angloamerikanischen Raum mit Preisen überhäuft und ausführlich besprochen, mit langen, klugen Rezensionen im Guardian, der New York Times, dem New Yorker. Im deutschsprachigen Raum hingegen fallen sie immer ein bisschen unter den Tisch. Dabei sind sie mehr als sehr britische, ironisch distanziert geschriebene Unterhaltungsromane. Sie sind trojanische Pferde. Unter der harmlosen Oberfläche steckt kluge, immer leicht verstörende Literatur. So auch der aktuelle Roman. Im Original heißt er Transcription, was schön vieldeutig nicht nur Abschrift, sondern auch Umschreibung bedeuten kann und damit den Inhalt gut trifft. Die deutsche Übersetzung hingegen ist unter dem Titel Deckname Flamingo erschienen und verspricht mit einem entsprechenden rosa Vogel auf blauem Grund als Cover einen fluffigen Spionageroman. Weit gefehlt, denn Atkinsons Roman seziert nicht nur das Leben während und nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern bereichert auch das Genre des Agentenromans hinsichtlich Setting, Perspektive und Figurenensemble. Das Geschehen ist auf mehreren Zeitebenen angesiedelt. Eine kurze Rahmenhandlung spielt 1981, der größte Teil wechselt zwischen den Jahren 1940 und 1950, also zwischen dem Zweiten Weltkrieg mit den beginnenden Luftangriffen Nazi-Deutschlands auf England, dem sogenannten Blitz, und dem Kalten Krieg. Julia Armstrong wird 1940 mit 18 Jahren vom britischen Inlandsgeheimdienst, dem MI5, rekrutiert. Nach kurzer Zeit wird sie bereits zu einem Spezialauftrag herangezogen.
Ich nehme an, Sie sind mit den Einzelheiten der 5. Kolonne vertraut, Miss Armstrong? Sympathisanten der Faschisten unterstützen den Feind, Sir? Genau, Subversive, die Nordische Liga, der Link, der Right Club, die Imperial Fascist League und 100 kleinere Gruppierungen. Und anstatt sie auszurotten, wollen wir sie gedeihen lassen. Aber innerhalb eines ummauerten Gartens, aus dem sie nicht entkommen können, um die Samen des Bösen zu verbreiten. Eine junge Frau konnte auf eine Metapher wie diese hin an Altersschwäche sterben, dachte Julia. Sehr schön ausgedrückt, Sir, sagte sie.
In einem Wohnblock trifft sich eine Gruppe von Nazi-Sympathisanten, die, wie sie meinen, ihre Beobachtungen einem Gesandten der Gestapo berichten. Bei diesem handelt es sich jedoch um einen Mitarbeiter des MI5. Die Wohnung ist verwanzt, die Gespräche werden von der Nachbarwohnung aus aufgezeichnet und Julias Aufgabe ist es, diese Unterhaltungen abzutippen, also zu transkribieren. Eine in der Regel eher langweilige Angelegenheit, denn zum einen drehen sich die Gespräche meist um Banalitäten, zum anderen ist die Technik jener Zeit so wenig ausgereift, dass der größte Teil der Unterhaltung hinter Papierrascheln, Hundegebell und Kekspausen verschwindet. Schon bald erhält Julia Zusatzaufgaben. Sie soll nicht nur von Zeit zu Zeit mal die konspirative Wohnung durchputzen und die privaten Notizen ihres Chefs abtippen, sondern auch als Undercover-Agentin eine rechtsradikale Gruppierung unterwandern. Julia erhält dafür eine zweite Identität und begegnet innerhalb der Szene aus Nazi-Sympathisanten zahlreichen weiteren verdeckten Spionen und nicht bei allen ist klar, für wen sie tatsächlich aktiv sind oder ob es sich nicht um Doppel- oder Trippelagenten handelt. Niemand ist der, der er zu sein vorgibt, auch Julia nicht. Aber, wie Julias Chef erklärt, das Markenzeichen eines guten Spions ist, dass man nicht weiß, auf welcher Seite er steht. Julias Undercover-Tätigkeit ist erfolgreich, hat jedoch zur Konsequenz, dass mehrere Menschen getötet werden. Nach dem Krieg, im Jahr 1950, ist Julia für die BBC im Schulfunk tätig. Sie hat das Agentenleben weitgehend hinter sich gelassen, soll aber für eine Nacht einen Überläufer aus dem Ostblock beherbergen. Diese Aktion trägt den Decknamen Flamingo. Zur gleichen Zeit erhält sie eine Nachricht.
Du wirst bezahlen für das, was du getan hast. Aber wer will, dass ich bezahle, fragte sie sich. Und womit? Blutgeld? Einem Pfund ihres Fleisches? Und wer forderte Vergeltung? Und wofür? In ihrem Leben gab es so viele Missetaten. Es war schwierig, die herauszugreifen, für die sie jemand zur Rechenschaft ziehen wollte. Der Krieg war eine Flut gewesen, die sich zurückzog, und jetzt plätscherte sie wieder um ihre Knöchel. Sie seufzte und tadelte sich für eine unterdurchschnittliche Metapher.
Julia beginnt zu recherchieren. Steckt eine der damaligen Nazi-Sympathisantinnen dahinter? Oder jemand aus den eigenen Reihen? Um nicht zum Opfer zu werden, beschließt sie, die Jägerin zu sein. Und muss erkennen, dass sich diese beiden Rollen nicht gut voneinander trennen lassen. Kate Atkinsons Erzählweise ähnelt einem Mosaik. Dialoge, Erinnerungen, Szenen, Abhörprotokolle werden ohne langwierige Hinleitung zusammengefügt. Erst nach und nach entsteht daraus ein Gesamtbild, um dann am Ende in einem unerwarteten Plottwist wieder zu kippen. In konsequent personaler Perspektive werden die Geschehnisse aus Julias Blickwinkel auf den verschiedenen Zeitebenen und nicht chronologisch mit sehr feiner Ironie erzählt, immer wieder durchzogen von sarkastischen Kommentaren der Hauptfigur. Deckname Flamingo führt vor Augen, dass alle Handlungen Konsequenzen nach sich ziehen und beschäftigt sich, wie so viele anspruchsvolle Agentenromane, mit den Fragen nach Identität und Authentizität. Darüber hinaus gibt Kate Atkinson dem Genre einen neuen Impuls. Indem sie weibliche Perspektiven innerhalb dieser von Männern dominierten Welt sichtbar werden lässt und Rollenzuschreibungen bewusst macht. Das ist kluge Literatur in fluffig-sarkastischer Verpackung.
Kirsten Reimers über Deckname Flamingo von Kate Atkinson. Annette Grube hat den Roman aus dem Englischen übersetzt. Er ist im Drömer Verlag erschienen. Wer Elena Ferrante ist, das ist bis heute nicht bekannt. Vielleicht eine italienische Literaturübersetzerin. Sicher ist nur, dass die Autorin mit dem Pseudonym Ferrante 2012 mit einem Schlag berühmt wurde. Da erschien der erste Band ihrer neapolitanischen Saga. Die insgesamt 4 Bände lösten international ein Ferrante-Fever aus, so der Name des entsprechenden Twitter-Hashtags. Der Surkamp-Verlag knüpft jetzt an den Erfolg der Tetralogie an. Er hat den Debütroman von Elena Ferrante neu aufgelegt, Lästige Liebe. Ursula Merz über dieses Buch und über Ferrantes Themen.
Man könnte die über 4 Romanbände verteilte Geschichte von Elena Ferrantes »Meine geniale Freundin« in einem einzigen Satz zusammenfassen. Eine Frau lässt sich verschwinden. Damit setzt der erste Band ein. Die Ich-Erzählerin Elena beginnt, über ihre Freundschaft zur ebenso genialen wie gefährdeten Lila zu schreiben. Sie beginnt damit aber in genau dem Moment, in dem klar wird, dass Lila sich buchstäblich in Luft aufgelöst hat. Sie hat konsequent ihre Existenz gelöscht, als hätte es sie nie gegeben. Lila hat ihre Wohnung aufgelöst, das Internet von Hinweisen auf ihre Person gereinigt, sogar ihr Gesicht aus Fotografien geschnitten. Elenas Erzähltext ist somit eine Art symbolische Neuerschaffung der aus der Realität verschwundenen Lila. Dieses Motiv betrifft allerdings auch die schriftstellerische Existenz der Erfinderin von Elena und Lila selbst. Denn Elena Ferrante, die bekanntlich nicht so heißt, ließ sich in der Anonymität eines Pseudonyms verschwinden, als sie literarisch zu schreiben begann. Bücher, so begründete sie dies in einem ihrer Essays, brauchen keine Autoren mehr, wenn sie geschrieben sind. Eine Maxime, in der das Echo postmoderner Texttheorie nachhallt, der zufolge der Autor nur ein Medium des Textes ist, keine individuelle Person mit Alter, Gesicht und Postadresse. Wie fundamental die Idee des personalen Verschwindens für Ferrantes gesamtes Denken und Schreiben ist, das zeigt sich nun bei der Lektüre ihres Debütromanes »Lästige Liebe«. Gut zwei Jahrzehnte vor ihrer Arbeit an der Tetralogie »Meine geniale Freundin« hat Elena Ferrante eine nahezu identische Geschichte bereits erzählt. »Lästige Liebe« erschien 1992 in Italien, zwei Jahre später in Deutschland, wenn auch ohne nennenswerte Resonanz. Das Ferrante-Fieber war noch nicht ausgebrochen. Nun bringt der Suhrkamp Verlag »Lästige Liebe« noch einmal auf den deutschen Buchmarkt in einer Neuübersetzung von Karin Krieger, der auch die fulminante deutsche Version der genialen Freundin zu verdanken ist. Wer diese kennt, wird die Parallelen zu »Lästige Liebe« schnell erkennen. Wieder geht es um zwei Frauen. Nicht um zwei Freundinnen allerdings, sondern um Mutter und Tochter. Als die Romanhandlung einsetzt, ist die Mutter auf mysteriöse Weise verschwunden. Sie wollte mit dem Zug von ihrem Wohnort Neapel nach Rom fahren, um die Tochter zu besuchen. Aber sie kam nie an. Ein paar Tage später wird an der Küste zwischen Neapel und Rom ihre halbnackte Leiche gefunden. Die Mutter muss den Zug verlassen haben und vom Bahnhof zum Strand gegangen sein. Aber warum und mit wem? War sie überhaupt in Begleitung oder allein? Wollte sie sich umbringen oder wurde sie ermordet? Welche Rolle spielte ein geheimnisvoller Mann namens Caserta, an den sich die Tochter aus ihrer Kindheit erinnert und der ihr im Lauf des Romans nun immer wieder begegnen wird? Als Delia zur Beerdigung der Mutter nach Neapel fährt, begibt sie sich auf ihre Spuren. Die italienische Polizei hat schnell das Interesse an dem rätselhaften Fall verloren. Was als Kriminalgeschichte begann, entwickelt sich nun zu einem Psychothriller mit surrealen Zügen. Die Tochter trifft in Neapel Männer, die in der Biografie der Mutter eine Rolle gespielt haben müssen. Sie begegnet ihrem eigenen Vater, der in der Familie ein tyrannisches Regiment führte. Und sie findet in dem Koffer, der am Strand neben der Toten lag, elegante Kleider und aufreizende Dessous, die darauf schließen lassen, dass die Mutter ein geheimnisvolles Doppelleben führte. Je intensiver Delia sich mit der Mutter befasst, je weiter sie sich auf ihren Spuren bewegt, desto mehr fantasiert sie sich nun in ihre Identität. Ein Motiv des Unheimlichen, das aus einem Film von Alfred Hitchcock stammen könnte. Der eigentliche Schauplatz des Romans ist somit nicht die Außenwelt, nicht die Stadt Neapel, sondern die Innenwelt des Unbewussten. In der zweiten Hälfte des Romanes erschöpft sich seine Spannung allerdings ein wenig. Die Unentschiedenheit der Genre, die Elena Ferrante vermischt, gibt der Geschichte etwas Zielloses und auch etwas Redundantes. Ferrante-Fans werden an lästige Liebe das farbige und lebendige Gesellschaftspanorama vermissen, das sich im Neapel-Epos der genialen Freundin um den Kern des Verschwindens legt. Aufschlussreich ist die Lektüre des Debüts dennoch. Sie lässt zurückverfolgen, aus welchen literarischen Suchbewegungen das spätere Meisterwerk entstanden ist.
Sagt Ursula Merz über »Lästige Liebe«. Karin Krieger hat das Debüt von Elena Ferrante aus dem Italienischen übersetzt für den Suhrkamp Verlag. Von Indianern sind oft Klischeebilder im Umlauf. Entweder sind diese geprägt von Karl-May-Romanen und Hollywood-Western oder von der traurigen heutigen Wirklichkeit, in denen die Indigenen, wie sie politisch korrekt inzwischen heißen, in Reservaten ein freudloses Dasein fristen. Der Schweizer Schriftsteller Willy Vautrin zeichnet in seinem aktuellen Roman ein differenzierteres Bild. In »Ein Irokese am Genfer See« setzt er dem Irokesenhäuptling Descahé ein literarisches Denkmal. Christoph Formweg hat den Roman gelesen.
Auch die Staatsanwältin Ursula Haldimann war einmal jung. Einst raste sie mit Gleichgesinnten auf ihrem 750er Motorrad durch die Schweiz und fühlte sich als Stadtindianerin. Freiheit und Selbstbestimmung waren ihre Ideale. Als sie während der Hausdurchsuchung bei einem Antiquitätenhändler auf ein altes Foto stößt, ist sie sofort gebannt. Es zeigt einen Irokesenhäuptling in voller Montur.
Das Überraschendste war die Szenerie. Der Mann stand nicht vor einem Zelt oder in einer imposanten amerikanischen Landschaft. Er saß in einer gut bürgerlichen Stube auf einem Stühlchen. Der Unterarm war auf eine gestickte weiße Tischdecke gestützt. Um ihn herum saßen und standen Leute, die sehr familiär wirkten. Gemäß einem Bleistifthinweis war das Foto in Zürich entstanden.
Was suchte der Irokese mit Namen Descahé in der Schweiz? Zum Glück ist der Antiquitätenhändler unschuldig und gibt ein paar Auskünfte über seinen Großvater, der den Häuptling beherbergte. Nie gelöst wurde demnach das Rätsel von Descahés Tod im Jahr 1925, kurz nach der Rückkehr nach Nordamerika. So macht Haldimann, die gefürchtete Aktenfresserin, das über 90 Jahre alte Rätsel zu ihrem Privatfall. Ein gelungener Kunstgriff. Denn mit einer Staatsanwältin als Erzählerin gibt der Schweizer Schriftsteller Willy Vautrin seinen eigenen Recherchen den Anstrich einer offiziellen Ermittlung. Das erhöht den juristischen Kompetenzanspruch und die Spannung. In den Archiven von Genf nimmt Haldimann die Fährte auf. Gleichzeitig versucht sie sich auf Basis ihrer Funde die Umstände im Land der Irokesen vorzustellen, die Descahé zu seiner Reise nach Europa veranlassten.
Oh ja, die alten Zeiten waren vorbei. Descahé empfand es heftig. Wie wäre es sonst denkbar, dass weiße Polizisten sich überhaupt bis ins Herz des Indianerlandes wagten, während die Tiere, die einst hier grasten, verschwunden waren? Und mit den Weißen hielt das Geld Einzug. Manche Junge verstiegen sich im Suff zu Behauptungen, wie zum Beispiel der, dass sie lieber von einer Behörde Sozialgeld bezögen, als mühsam ein Tier zu jagen. Schnapsideen.
In seinem dokumentarischen Roman »Ein Irokese am Genfersee« beschreibt Willy Vautrin den Teufelskreis der Entrechtung. Das Land der Irokesen stand Anfang der 1920er Jahre unter kanadischer Verwaltung. Wählen durften sie nicht, aber ihre Krieger wurden für den Ersten Weltkrieg rekrutiert. Also versuchte Descahé mit Hilfe eines Anwalts beim Völkerbund in Genf die einst vom britischen König zugesicherte nationale Unabhängigkeit zurückzuerlangen. Viele Gutwillige machten dem Häuptling Hoffnung, doch machtbewusste Realpolitiker und ihre Lobbyisten stellten sich mit Hilfe ihrer Juristen quer.
Immer wieder denkt Descahé darüber nach, was der große Prophet der Irokesen sie gelehrt hat. Dass alle Menschen in der Welt Geschwister sind, dass man den Frieden anstreben soll, dass man verzeihen soll. Manchmal sieht er keine Möglichkeit mehr, aus Feinden Freunde zu machen.
Der Häuptling gleicht einem modernen Sisyphus, denn die Ansprüche von Minderheiten zählten beim Völkerbund nicht. Ironie des Schicksals, gesellschaftspolitisch waren die Indigenen, wie Willy Vautrin nachzeichnet, viel fortschrittlicher als die weißen Nordamerikaner. So hatten die Irokesen das Frauenstimmrecht viel früher eingeführt. Auch gab es bei ihnen weder Eheschließungen aus ökonomischen Gründen noch Gefängnisse. Willy Vautrins in einfacher, klarer Prosa geschriebener Roman »Ein Irokese am Genfersee« ist eine illusionslose politische Parabel jenseits aller realitätsfernen Karl May- und Hollywood-Mythen. Empfehlenswert ist er deshalb auch für die Oberstufe. Die große Stärke ist das Spiel der Mutmaßungen und Wahrscheinlichkeiten, das Staatsanwältin Haldimann schließlich zu einer Reise ins Irokesenland verleitet. Es demaskiert, wie verlogen und zynisch Interessenpolitik meist funktioniert. Doch gibt es auch Lichtblicke. So die berührend zarte Liebesgeschichte des Häuptlings mit der Schweizerin Hedwige. Sie wollte ihm sogar in sein Restland nachfolgen, wo er aber nur als Leiche ankam.
Christoph Formweg über Willy Vautrins Roman »Ein Irokese am Genfersee – Eine wahre Geschichte« erschienen im Bilger Verlag. Gegen die politische Verlogenheit hat auch der Prosa-Autor, Dramatiker, Essayist und Lyriker Volker Braun immer wieder angeschrieben. Zuerst von Begeisterung für den Sozialismus getrieben, wurde Braun bald zum klugen Kritiker der DDR und später zum ebenso hellsichtigen Mahner im wiedervereinigten Deutschland. Der Büchnerpreis im Jahr 2000 ehrte den, Zitat, »Dichter, der mit Erbarmen und Witz eine lebendige Chronik seiner geschichtlichen Welt geschaffen hat«. Volker Braun wird heute 80 Jahre alt und wir haben ihn hier im Büchermarkt schon geehrt, vorgestern mit dem Buch der Woche. Die Rezension seiner beiden aktuellen Bücher können Sie unter deutschlandfunk.de nachlesen und nachhören. Und morgen liest Volker Braun in der Lesezeit aus »Verlagerung des geheimen Punktes« ab 20:30 Uhr im Deutschlandfunk. Forschung aktuell beschäftigt sich gleich nach den Nachrichten unter anderem mit dem Inhalt eines 1000 Jahre alten Schamanenbeutels, der in den Anden gefunden wurde. Dann ist mein Kollege Arndt Reuning hier am Mikrofon. Für den Büchermarkt verabschiedet sich Dina Netz.